Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 625. Heute sprechen wir über denkwürdige Gimmicks und Charaktere der WCW. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, Shaggy, wir sind mal wieder bei den Gimmicks angelangt und nachdem wir jetzt zuletzt Attitude Era hatten, wir hatten die Ruthless Aggression Era, wir wollten jetzt nicht in die Reality Era oder sonst irgendwas gehen, sondern wir sind ja auch gerne mal so ein bisschen der Vergangenheit behaftet und da habe ich gedacht, Mensch, die WCW bietet reichlich Gimmicks und Charaktere, aber ich wollte nicht den 100. die miesesten Gimmicks-Podcast machen, lieber Shaggy.
Ja, erwähnen will ich die trotzdem gerne in diesem Podcast gerade auch. Aber die sollten wir, glaube ich, nur am Rande wirklich erwähnen. Aber es gab ja viele wirklich auch, ja, also Gimmicks im Vergleich jetzt, wir hatten jetzt keinen Müllmann, wir hatten jetzt hier keinen Clown und so weiter und so fort, aber wir hatten einige denkwürdige Dinge und auch Gimmick-Transformationen, weil wirklich Veränderungen, allen voran zum Beispiel ein Sting, der ja wirklich das Aushängeschild der WCW war, der hat sich ja im Laufe der Zeit und im Laufe der WCW beispielsweise, über die reden wir ja heute, die so lange ging die gar nicht, wenn man so drüber nachdenkt, hat er sich ja extrem verändert. Sowas soll heute auch Thema sein.
Genau, es soll einfach auch mal einen Grund geben, weshalb wir damals gesagt haben, Mensch, wir haben die WCW gerne verfolgt. Und das waren ja nicht nur die schlechten Gimmicks, sondern es waren auch die interessanten Figuren, es waren die interessanten Charaktere, die großen Namen natürlich auch. Aber eben auch wirklich dann manchmal diese Veränderungen, die es dann eben gegeben hat, wo wir gesagt haben, Mensch, guck mal, jetzt hat der auf einmal eine andere Persönlichkeit angenommen und auf einmal ist der viel interessanter, als das vorher gewesen ist. Es war nicht alles nur Gimmick-Müll bei der WCW, sondern da war auch vieles Spannendes dabei. Shaggy, und du hast es schon angesprochen, da muss man natürlich auch über den Zeitrahmen so ein bisschen sprechen, weil natürlich endete die Zeit der WCW 2001, als die WWE eben die Rechte an der Marke gekauft hat, geht aber auch zurück bis ins Jahr 1988. Und weil das ja so ein schönes persönliches Thema auch ist, ist so unser Fokus tatsächlich eher so Anfang 90 bis Ende, würde ich einfach mal sagen. Oder also die ganz frühen Zeiten, die wollen wir jetzt ein bisschen skippen, sage ich einfach mal. Und wir wollen aus unserer persönlichen Warte heraus, aus unserem persönlichen Erinnerungsfundus so ein bisschen in Gedanken, in Nostalgie schwelgen, oder?
Ja, also die ganz frühen Zeiten, da gab es ja auch gar nicht so viele Gimmicks aus der Crockett Promotion übergegangen. Durch den Kauf von Ted Turner haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Da waren ja wirklich die WCW so ein, das waren die Wrestler, so die, das waren, da gab es gar nicht so viele abstruse Gimmicks. Die kamen aber dann relativ schnell dazu und da Gimmickveränderungen mit Sting als der mit dem bemalten Gesicht, das war schon eine Ausnahme, was man so an Gimmicks sozusagen hatte. Und
du, Oz hatten wir auch.
Ja, aber das war ja dann, das ist ja ganz, ich meine, rede jetzt von 88, 89. Ja, gut, ja. Die kamen ja dann so erst 91 so dazu. Das war ja auch die Zeit, wo ich auch wirklich angefangen habe mit Wrestling, auch mit Catch-Up, da die alten WCW oder ganz frühen WCW-Shows zu sehen. Das war schon was Besonderes. Und da mit der Zeit kamen dann halt ein paar wirklich denkwürdige, schillernde Charaktere hinzu, die es vorher so vom Wrestlerischen gab. Ich meine, in Ric Flair, der war schon immer schillernd auf seine Art und Weise. So, über den müssen wir vielleicht auch gar nicht so arg reden, aber kamen noch andere Charaktere hinzu.
Ja, und für mich war die WCW ja was ich erst relativ spät entdeckt habe. Also mein Bruder hat mir irgendwann ja so ein paar WCW-Kassetten mitgebracht aus der Videothek, weil da die WWE-Kassetten, die ich haben wollte, verliehen waren. Und dann hatte er mir auf einmal sowas wie Super Brawl von 92 mitgebracht. Also Super Brawl 2 war das damals. Und da bin ich dann wirklich auch dann darauf aufmerksam geworden. Vor allem auch durch das erste Match, was ich damals gesehen habe. Das war nämlich Brian Pillman gegen Jushin Liger damals um die WCW Light Heavyweight Championship. Da haben wir natürlich eine schillernde Persönlichkeit mit dem Jushin Liger und einen schillernden Charakter. Und Brian Pillman war damals eher so ein bisschen blass, ne? So ein bisschen, ich sag mal, Sportler-Typ eher so, wo man auch mal betont hat, ja, hier Cincinnati Bengals und solche Geschichten. Aber da war natürlich jemand, der gerade diesen Stil ganz gut mitgehen konnte. Und das war ein absolut spektakuläres Match für mich. Also ich habe tatsächlich erstmal die WCW kennen und lieben gelernt über dieses Wrestling, weil es halt so anders gewesen, auch von der Präsentation her so anders gewesen ist, als das, was ich damals, das müsste so 93, 94 gewesen sein, was ich damals von der WWE, WWF aus dem Fernsehen gewohnt gewesen bin. Weißt du, das war dunkel, draußen lagen keine Matten, die haben sich da gekloppt, da hat es auch mal geblutet, wenn es sein musste. Und das war einfach mehr Wrestling. Und das fand ich halt damals richtig geil. Und deswegen, wir haben auch schon diverse, die miesesten Gimmicks-Podcasts gemacht. Also du mit dem Kollegen Markus Holzer zum Beispiel in 2x5 damals, habt ihr mehrere Ausgaben dazu gemacht. Wir haben auch schon mal über die größten Stars der WCW gesprochen, damals, als wir noch in der Anfangszeit von Headlock gewesen sind. Und deswegen heute so ein bisschen auf die Gimmicks beschränkt. Und wir erheben hier auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn es da noch Charaktere, Gimmicks gibt, die wir hier vielleicht nicht aufgeführt haben, schreibt ihr uns gern bei YouTube in die Kommentare oder geht auf unseren Discord, diskutiert damit. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Oder ja, schreibt uns einfach, wer denn eure Lieblingsstars der WCW gewesen sind. Und wenn euch der Podcast natürlich hier auf YouTube gefallen hat, dann lasst ihr einen Daumen da, abonniert den Kanal. Da freuen wir uns ebenfalls drüber. Shaggy, was hat denn dich damals eigentlich zur WCW gemacht? War es dann wirklich die TV-Shows? War es dann Ketchup und Konsorten?
Es war Ketchup und parallel dazu habe ich, das muss aber dann schon ein bisschen, nachdem ich Ketchup schon länger gesehen habe, auch meine erste Kassette aus der Videothek war eine WCW-Kassette auch. Das war Halloween Havoc 89. Das war meine erste Kassette, die ich ausgeliehen habe. Auch, glaube ich, mit WrestleMania 6, wo ja dann also auch alles anfing, das kam aber im Fernsehen, habe ich damals mit dem Halloween Havoc 89 meine erste Videokassette dann in den Rekorder schieben können. Wobei da nur zwei von den eigentlich 7 Matches oder 8 Matches, ich weiß gar nicht mehr genau, die auf der Card waren, auf der Kassette waren. Und zwar die beiden Hauptmatches, die Road Warriors gegen die Skyscrapers, Sid Vicious und Dan Spivey damals. Das war das eine Match und das andere Match war der Main Event, Ric Flair und Sting, begleitet von, Ole Anderson gegen Terry Funk und den Quade Muta mit Bruno Sammartino als Special Referee, den ich damals nicht kannte. Der Main Event war Hammer. Unglaublich. Also ich kann das Match, glaube ich, noch auswendig bis heute auch mitsprechen, was die Kommentatoren damals gesagt haben. Das habe ich so oft gesehen wie fast kein anderes Match. Das war so mein Start und das war schon auch etwas anderes. Gerade auch mit Terry Funk, der ja auch sich zwar selber verkörpert, aber auch irgendwie ein herausstechendes Gimmick hatte. Und dem Quade Muta, der ja auch was Besonderes, Neues war, die beiden Sting und Quade Muta als Gegenspieler mit den bemalten Gesichtern. Also kannte ich nur vom Ultimate Warrior ansonsten. Das war schon cool.
Wer waren denn dann so die ersten Charaktere, Gimmicks für dich, bei denen du gesagt hast, mein Gott, die sprechen mich jetzt an. War's der Stinger?
Also bei der WCW damals war es tatsächlich nicht der Stinger, sondern jemand anderes, den du gerade eben auch schon angesprochen hast. Brian Pillman. Ich fand den cool. Also der war was Junges, hatte so lockige Haare, konnte riesen Dropkicks springen und so und war immer der Underdog. Ich fand den, der ist für mich damals schon so ein bisschen rausgestochen. Ich fand den damals schon richtig cool. Ich kann mich an so Matches erinnern. Der war ja gerade auch so in der aufgebaut worden, Upper Midcard dann so ein bisschen wirklich, also das war noch vor Yushin Liger, als es noch bevor es die Cruiserweight Division gab, wo der auch dann mal verprügelt worden ist von Midnight Express und so weiter und so fort oder auch mal von Lex Luger auseinandergenommen worden ist. Aber ich habe immer mit dem fiebern dürfen und können, weil der so der Underdog war. Also der ist mir damals schon hervorgestochen.
Und der sollte ja später auch, da kommen wir vielleicht gleich so den Bogen zu den Gimmicks schlagen, ich meine, der hat ja später auch seinen Charakter nochmal revolutioniert. Also nicht nur mit den Hollywood Blondes, das ist ja dann noch die eine Inkarnation, die er natürlich noch an der Seite von Steve Austin gehabt hat, aber dann im späteren Verlauf auch die Zeit als Loose Cannon, auch wenn die natürlich nicht so ewig lang gewesen ist, aber der Weg, den an Brian Pillman gegangen ist, der ist natürlich da schon sehr beeindruckend gewesen. Und ich glaube, viele erinnern sich, glaube ich, an diese beiden Geschichten, glaube ich, sehr, sehr stark, oder? Die Hollywood Blondes und die Loose Cannon, beides Charaktere und Gimmicks, die auf jeden Fall im Kopf geblieben sind.
Total, also absolut. Was der aus sich gemacht hat, war was Besonderes, wie er diesen Gimmickwandel vollzogen hat. Das hat man ihm richtig abgenommen und er hat das super verkörpert. Wenn wir den alten Pillman sehen würden, den ich gerade angesprochen habe, Anfang der 90er, in der heutigen Zeit, würden wir wahrscheinlich sagen, sehr talentierter Wrestler, aber der hat kaum Charisma, der wird es nicht schaffen. Und was er dann aber gezeigt hat im Laufe der Zeit, dass er wirklich unglaublich viel Charisma hat und was er für eine Mimik hat und auch insgesamt, was er für Geschichten erzählen kann, wie er Mike ist, das war schon krass, das hätte ich ihm zum damaligen Zeitpunkt nicht zugetraut. Und gerade die Hollywood Blondes, ich habe die geliebt, mein Lieblingstagteam bis heute, also die fand ich ja wirklich fantastisch damals. Die beiden haben auch so gut im Ring zusammengepasst und auch dann die Zeit danach, der Wandel zum Verrückten, zur Loose Cannon, also Brian Pillman nicht umsonst, glaube ich, mein All-Time-Favorite. Das war schon wirklich grandioser Wandel und eine grandiose Veränderung hin. Da müssten wir kurz die WCW hinter uns lassen, denn als er dann da die WCW selber auch verlassen hat und bei der WWE gelandet ist, das war der Brian Pillman, aus dem hätte ein Megastar werden können, wenn nicht leider sein früher Tod dazu gekommen wäre. Also der hat wirklich einen krassen Wandel innerhalb der WCW gemacht.
Ja, und war ja auch mit einer der Leute, die dann auch verantwortlich gewesen sind, wie sich ein Steve Austin entwickelt hat. Er hat ja gesagt, dass gerade diese Zusammenarbeit mit Pillman bei den Hollywood Blondes ihm auch extrem weitergeholfen hat, ne? Auch gerade so bestimmte Grenzen zu überschreiten, ne? Auch mal outside the box zu denken, mal was ganz Ungewöhnliches zu überlegen, weil so richtig Bock hat hier Steve Austin nicht drauf gehabt und Brian Pillman war ja da so die treibende Kraft. Wir haben da auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, ein Focus-Special und gerade auch die Fehde gegen die Horsemen damals war natürlich legendär, wo die beiden ja auch die nachgemacht haben. Also sie waren halt wirklich die cocky Heels aus Hollywood und die waren witzig, die waren aber zugleich eben auch ruchlos im Ring und das hat super funktioniert und Loose Cannon. Ich meine, wer es schafft, Bobby the Brain Heenan quasi aus der Reserve zu locken und dafür zu sorgen, dass der denkt, das wäre echt, was hier passiert, das ist dann schon mal eine große Auszeichnung und er hat ja einfach über alle Stränge geschlagen und auch damals die Fehde gegen den Kevin Sullivan war ja absolut wegbereitend. Loose Cannon, er war ja einfach der Verrückte, ne? Auch innerhalb der Horsemen war ja der absolut Verrückte gewesen, der über alle ja Stränge geschlagen hat, der alle Regeln gebrochen hat und der auch von seiner Mimik natürlich total drüber gewesen ist. Bei mir war natürlich, ich hab damals natürlich immer so einen gewissen Anker gesucht, ne? als ich die WCW angefangen habe zu schauen. Und für mich war jemand wie ein Rick Rude zum Beispiel auch ein Charakter, den kannte ich aus der WWF, hab den da aber ehrlich gesagt nie so für voll genommen, ne? Weil so gefühlt, klar, der hat auch mal den Warrior besiegt, bla bla, aber aus meiner kindlichen Sicht damals war ja halt einer von den Bösen, aber der hat jetzt nie so den absoluten Sprung nach oben geschafft. Ne? Also klar hat er die Fehde gegen den Warrior gehabt und war auch Intercontinental Champion und so, aber hat alles nicht richtig bei mir gezündet. Aber bei der WCW hat er zum einen, deswegen war das Gimmick auch für mich geiler, also nicht nur, dass er dann die kurzen Haare gehabt hat, die, wie ich fand, viel, viel besser ausgesehen haben. Er hat vor allem aber auch noch die Musik gehabt. Das war für mich ganz, ganz entscheidend. Diese Simply Ravishing-Musik damals, das hat diesen Charakter für mich so weit angehoben, dass der für mich wirklich dann nochmal in eine andere Sphäre gegangen ist. Deswegen war für mich auch Rick Rude gerade so in dieser frühen Zeit wirklich jemand, der da extrem ja interessant gewesen ist und der da ganz gut funktioniert hat. Natürlich auch ein Stinger, über den werden wir aber gleich noch sprechen, den heben wir uns noch ein bisschen auf. Weil ich glaube, da warten nur die Leute drauf, dass wir über den sprechen. Aber das ist ein langer Weg und der ist ja letztlich auch das Icon, was wir da haben. Shaggy, wenn wir über schillernde Charaktere sprechen, ich habe da so drüber nachgedacht. Schillernd, wir wollen ja nicht direkt wieder in diese Trash-Schublade rutschen, sondern ja auch durchaus mal drüber sprechen, wer hat sich gewandelt, wer hat sich hervorgetan. Mir ist damals auch jemand wie den Johnny B. Badd sehr, sehr groß aufgefallen. War ja so ein bisschen an Little Richard angelehnt, ja. Aber natürlich dann auch so die Sache mit, der hat Make-up getragen als Mann, der hat diesen Bad Blaster dabei, Konfetti verschossen, wilde Musik. Wo passt der für dich hin?
Das war auf jeden Fall schillernd. Also es war ein schillernder Typ und ich würde sagen, der war nicht trashig. Also fand ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, der kam ja auch bei den Fans total gut an. Lucille und, wie hieß der andere Faust?
Tutti Frutti.
Tutti Frutti, genau. Natürlich, auch an Little Richard nochmal angelehnt. Also das war schon, der hat schon funktioniert und der hat auch selbst in den Südstaaten da auch funktioniert, wo die Fans da wahrscheinlich auf so ein Gimmick eher kritischer irgendwie reagieren. Also da haben einige kritisch reagiert, aber einige fanden es auch, glaube ich, ganz gut. Also das war schon jemand, der in der Frühzeit schon wirklich schillernd rüberkam, anders war als die anderen. Im Ring auch der war ein guter Wrestler. Also der war ja auch nie ein schlechter Wrestler. Ich weiß nicht, irgendwas hat ihm ja da gefehlt, um wirklich so ein Topstar zu werden. Bei der WWE hat er gar nicht funktioniert.
Der Wildman, hallo?
Ja, wie gesagt, hat er gar nicht funktioniert.
Marvelous war er auch.
Wie gesagt, hat er gar nicht funktioniert. Und das war, glaube ich, also seine Hochzeit war definitiv die Johnny B. Badd Hochzeit.
Ja.
Und seine größte Errungenschaft, die er im Wrestling gebracht hat, war seine Frau. Ist leider so.
Seine damalige Frau, seine Ex-Frau.
Ja, seine damalige Frau, genau.
Stimmt, Sable war das natürlich damals. Ich mochte ihn auch ganz gerne. Ich weiß noch, dass als ich in Deutschland anfing, in diese Fehde mit Max Payne, wo Max Payne dir mit dem Bad Blaster ins Gesicht geschossen hat, auf einmal war Johnny B. Badd nicht mehr hübsch. Und dann hat er irgendwann die Maske abgenommen und er sah genauso aus wie vorher. Naja.
Aber er war ernsthafter dann schon. Ja, das stimmt. Also das war auch ein Gimmickwandel, auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Er ist auch ein bisschen von diesem Cartoonigen weggegangen. Ich würde auch da so Namen wie die Freebird zum Beispiel reinpacken, oder? Also auch die sind natürlich jemand, die so in der frühen Zeit auch durch ihren Charakter und auch ihr Gimmick overgekommen sind, oder?
Absolut, aber die musste ja schon viel früher an.
Das stimmt.
Also, genau, also die sind da ja eher schon im Auslaufen auch gewesen zu der Zeit. Klar gab es die Anfang der 90er noch, aber die sind ja schon aus den 80ern hervorgegangen mit dem fast identischen Gimmick. Und klar, schillernd, aber die würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil das war deutlich vor der WCW.
So, jetzt habe ich einen für dich, Shaggy. Den haben wir jetzt auch schon in vielen Gimmicks gesehen. Und da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, weil jemand, den sehen wir heute noch bei AEW. Wir haben damals natürlich auch gerade in dieser frühen Zeit, die wir jetzt angesprochen haben, 91, 92, 93 so, 92, dann irgendwie so um den Dreh, haben wir einen Dustin Rhodes auch da gesehen. The Natural Dustin Rhodes, der hier von der WWF rübergekommen ist und eigentlich bei der WCW mit diesem Charakter The Natural, diesem klassischen Cowboy-Gimmick eigentlich fast schon, overgekommen ist, mit dem großen Namen Rhodes im Gepäck.
Ja.
Der hat auch später natürlich noch ziemlich grauenvolle Gimmicks gehabt, muss man sagen, bei der WCW. Ich sag nur Seven zum Beispiel. Wie hat denn der damals für dich funktioniert? War der schillernd? War der einer, der dir aufgefallen ist?
Ja, Seven, das Gimmick gab es ja nur 7 Tage. Also von deswegen wahrscheinlich auch Seven. Ja, der ist mir natürlich aufgefallen, weil ich ihn von der WWE schon kannte oder WWF schon kannte. Da in der Geschichte auch mit dem Million Dollar Man damals kam er ja dann auch dazu. Und der war ja noch relativ grün hinter den Ohren und hat aber hier bei der WCW dann auch wirklich viele ordentliche Matches gezeigt. Der litt natürlich auch ein bisschen unter dem großen Namen Rhodes. Ich weiß nicht, ob es in Rhodes so möglich ist, den Vater irgendwann zu übertrumpfen. Ha! So, vielleicht ist es schon passiert, aber das wäre ein anderer. Aber Dustin, natürlich bis heute jemand, der gute, also ich finde, gerade nochmal einen neuen Frühling erlebt hat. Und das war aber nicht schillernd, auch nicht denkwürdig, der Charakter Natural Dustin Rhodes. Am denkwürdigsten wahrscheinlich noch die Musik, die du uns vorsingen wirst, weil das eine deiner Lieblingsmusiken ist.
And they call him the Natural. Natural as can be. Das reicht. Ich fand den damals schon cool. Ich mochte den wirklich damals gern. Und auch da wieder die Wargames haben da für mich auch reingespielt. Da war jemand, der da auch echt aufgefallen ist. Genauso wie für mich zum Beispiel auch ein Cactus Jack, der damals so ein ganz anderer Typ gewesen ist. Jetzt auch nicht unbedingt schillernd, aber das war halt so ein Typ, der hat da super gut funktioniert. Und auch ein Ricky Steamboat, den schmeiß ich jetzt auch gleich noch mit rein, der damals ja eine große Rolle gespielt hat, ne? Und der war schon so, der war auf jeden Fall schillernder als bei der WWF mit dem Feuerspucken und sowas, ne?
Ja.
Und mit dem Alligator, den er damals mit zum Ring gebracht hat.
Ja, aber da stelle ich die gleiche Frage wie bei Dustin. Sind es wirklich, sind denkwürdige Wrestler,
ja.
Denkwürdige auf jeden Fall, aber sind es wirklich, ich meine, man verbindet mit dem, klar, bei der WWE oder WF war der Dragon ein Gimmick, weil er als Rache verkleidet war auch.
Der hatte Flügel, hallo?
Ja, ja, ja. Aber bei der WCW auch ein Cactus Jack, das ist ja im Grunde Mick Foley selber. Also der, klar, es ist auch ein Gimmick auf der einen Seite, aber es ist ja ganz nah auch seine wirkliche Personalität, meine ich natürlich. Und deswegen weiß ich nicht, denkwürdig als Wrestler, ohne Zweifel, alle die genannten, aber ob es jetzt wirklich Gimmicks sind, dann am ehesten noch Cactus Jack als Gimmick. Weil wir reden ja über die wirklich denkwürdigen, schillernden Gimmicks. Und Charaktere, ja, Charaktere waren es auf jeden Fall und wichtige auch Eckpfeiler der frühen WCW.
Dann habe ich noch jemanden, da weiß ich, dass du ihn sehr schätzt. Den haben wir aber auch in 2 Rollen gesehen damals. Nämlich in der frühen Zeit als Scotty Flamingo. Also wenn das nicht schillernd gewesen ist, du, dann weiß ich nicht.
Ja.
Und in der späteren Zeit als Raven. Wo packst du den hin?
Ja, auch das schillernd. Auch das ist auf jeden Fall ein Gimmick, weil Scott Levy, der ja auch wirklich Wrestling auch verstanden hatte und auch an seinen Gimmicks so ein bisschen auch gearbeitet hat. Und super Veränderung bei der WWE dann nochmal zwischenzeitlich als Johnny Polo, nicht zu vergessen, auch das. Auch
das stimmt, ein ja.
Ganz spannendes Gimmick, wie ich fand. Johnny Polo fand ich wirklich toll. Und Raven, ich war ein riesen Raven-Fan, muss ich sagen. Ich bin sowieso ein großer Edgar Allan Poe-Fan. Und an dem ist ja das auch angelehnt. Quote the Raven Nevermore an dieses Gedicht von Edgar Allan Poe, das ich übrigens bald vortragen werde auf der Bühne. Da freue ich mich auch schon drauf. Werde ich vielleicht an Raven denken, wenn ich es mache. Jedenfalls.
Mach bitte auch die Pose dann, wenn du fertig bist.
Ja, auf jeden Fall. Mach das. Setze mich dann so, aber ich setze mich in die Ecke, oder was meinst du?
Nee, ich meine so, du streckst dann beide Arme zum
Kreuz. Ach so, okay, aus, das schon, ja, ja. Das mache ich währenddessen auch wahrscheinlich. Aber ich würde mich auch in eine Ecke vom Raum dann setzen, so ganz düster. Egal. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall ein schillernder Charakter und auch ein denkwürdiges Gimmick. Beide. Ich meine, Scotty Flamingo geht so ein bisschen auch in die Richtung Johnny B. Bad, vielleicht nur in eher dann ein bisschen böser auch, aber so auch ein bisschen schillernd. Aber vor allem Raven, das ist ein Gimmick, was man ja eng auch mit ihm jetzt dann auch verknüpft. Man nennt ihn ja auch nur noch Raven. Und ich glaube, der hat ja auch bei der WCW super funktioniert, der hat bei ECW total gut funktioniert, auch bei der WWE funktioniert. Also das ist eines der legendärsten Gimmicks, glaube ich, im Wrestling-Business überhaupt. So weit würde ich gehen, Raven.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese frühe Zeit, als Raven quasi in die WCW gekommen ist. Wir könnten genauso gut einen ECW-Podcast machen, wir würden, glaube ich, das Ähnliche sagen. Bei ECW ist er natürlich noch viel prominenter gefeatured worden und da ist dieser Charakter ja wirklich auch noch mal mit den Vignetten noch mal wirklich zu einer neuen Spitze getrieben worden. Düsterer Charakter, so ein bisschen Zeitgeist steckt da natürlich auch drin, ganz viel Grunge, so ein bisschen Weltzerrissenheit, Weltschmerz ist da mit drin. Auch, dass man so seine eigenen Regeln haben möchte, dass man nicht so leben möchte, nicht so konform sein möchte wie die anderen und sich so, komische Gestalten dann um sich wandelt, um sich schart, wie damals Raven das mit dem Frog gemacht hat. Und der ja auch gerade in der Anfangszeit ja gar keinen Vertrag offiziell bei der WCW unterschrieben hat. Das hat ja wirklich gedauert, bis man das quasi aufgelöst hat, offiziell dann eben auch innerhalb der Geschichte. Das war jemand, der brachte auch eine unglaubliche Portion natürliches Charisma mit, was eben dann nochmal durch den Look und dann eben auch diesen Zeitgeist, da war Grunge mit dabei und sowas, wirkte unglaublich modern aus heutiger Sicht und hat dadurch natürlich gepasst und natürlich einen Scott Levy, wie du gerade schon angesprochen hast, jemand, der das auch am Mikrofon einfach extrem gut darstellen konnte. Und ich bin ehrlich, Johnny Polo, Entschuldigung. Habe ich damals nicht verstanden, was der sein sollte, aber ist egal.
Ja, so ein reicher Schnösel.
Ja, aber hat doch immer alles und nichts angehabt. War doch immer, mal war er da mit Crockett-Schläger, mal dann irgendwie auch eine Eishockey-Montur, mal hat er eine Kapitänsmütze aufgehabt.
Ja, Golfschläger, also das ist schon so Schnösel-Sachen. Der hat doch extra, das sind alles Sachen, die Schnösel machen, außer jetzt Golf vielleicht, das mache ich nämlich auch manchmal.
Das sagst du seit Anbeginn von Headlock und ich habe dich noch nie Golf spielen gesehen.
Tja, übernächste Woche gehe ich wieder golfen.
Okay. Schön Wettergolfer, sage ich da nur. Und Scotty Flamingo fand ich damals witzig und hab's nie fassen können, dass der Brian Pillman den Titel damals abgenommen hat. Da war ich so schockiert drüber. Noch einen aus der frühen Zeit, lieber Shaggy, haben wir gerade schon im Vorgespräch angesprochen. Was ist denn mit einem Lord Steven Regal? Ist es in erster Linie William Regal, der hier mit seinem Aristokraten-Gimmick overkommt, weil er ein guter Wrestler ist? Oder hat ihm das Gimmick auch geholfen, um overzukommen in der WCW?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil das würde ich schon beides sagen. Ja, ich glaube, das Gimmick ist jetzt nichts Neues. Das gab es ja mehr bis heute immer mal wieder, so dieser englische Aristokrat. Aber er hat das einfach großartig verkörpert. Und er ist halt einfach auch ein toller Wrestler. Und ich glaube, das Gimmick hat ihm auch geholfen, in Amerika auch dann Fuß fassen zu können. Am Anfang besser, als wenn er jetzt als blasser britischer Babyface gekommen wäre. Also das war schon super. Und das ist auf jeden Fall auch ein denkwürdiger Charakter bis heute. Und er hat das ja auch dann bei der WWE dann noch weitergeführt, dieses Gimmick. Und das hat ja auch funktioniert. Also ich finde wirklich, ihm hat dieses Gimmick, obwohl es so was Einfaches ist, sehr, sehr geholfen, Amerika Fuß zu fassen und auch beim amerikanischen Publikum auch anzukommen. Er ist ein toller Wrestler. Wenn das jemand anders verkörpert hätte, hätte das, glaube ich, nicht so auf Dauer funktioniert wie so, weil es einfach jetzt nichts Besonderes ist. Aber er hat es zu etwas Besonderem gemacht und ihm hat es gleichzeitig geholfen.
Ja, ich bin da auch komplett dabei. Also, wenn der jetzt einfach nur ein Wrestler gewesen wäre, der aus England kommt, hätte das gereicht. So hat man das dann schon ganz gut umgesetzt, sage ich einfach mal. Ich habe auch gerade überlegt, ob man auch sich mal den Vader nennt, aber Vader ist halt für mich ein geiler Wrestler. Ne? Aber das ist dieses Gimmick, dieses Vader-Gimmick, das war ja zum Beispiel in der WCW nicht so prägnant, wie das in Japan gewesen ist mit der Maske und mit dem ganzen Drumherum, oder wie siehst du das?
Ja, das hat dann ein bisschen nachgelassen. Also am Anfang war es ja auch schon die Maske, auch die rauchende Maske und ein bisschen an Darth Vader natürlich auch angelehnt. Aber das hat man dann relativ schnell fallen gelassen aus Vader oder Big Van Vader. Der war einfach nur der große, massige, starke, aber auch wirklich schnelle Typ. So für seine Masse unglaublich schnell und beweglich. Und das war eigentlich sein Gimmick. Also diese rauchende Maske, die hat ja dann später gar keine Rolle mehr gespielt.
Ich bin hier im Vorfeld von der Podcast-Aufnahme, bin ich so ein bisschen die Pay-Per-Views durchgegangen. Also einmal so ab 91 bin ich so durchgegangen und habe mir mal so die Card angeschaut, um mir so mal zu überlegen, wer fällt dir denn da ein? Und so in den frühen Jahren so, ah ja, hier, der passt noch, ja, geht auch. Und dann irgendwann merkst du so, 93, 94, fällt das dann mit den Gimmicks komplett über die Klippe und man hat so das Gefühl, nee, das ist eigentlich nur Quatsch. Dann hast du auf einmal dann so Leute wie ein Blacktop-Bully dazwischen oder einen Big Boss-Man, der als Guardian Angel auftritt, erst als The Boss und dann als Guardian Angel. Du hast dann eben auch so andere Persönlichkeiten, also Stars and Stripes zum Beispiel, dann Marcus Bagwell und den Patriot, so ja, ist ein Gimmick, aber war jetzt auch kein geiles Gimmick. Und dann kommt natürlich irgendwann die Dungeon of Doom-Zeit, wo es ja dann komplett Hanebüchen einfach wird, ne? Wo du dann den Shark hast und den Giant natürlich und Meng und die Three Faces of Fear mit dem Butcher oder sonst irgendwas, Shaggy. Also man merkt schon, irgendwann wird es bei der WCW gimmicklastiger, aber nicht immer nur auf die gute Art und Weise, oder?
Nee, nicht auf die positive Art und Weise auf jeden Fall. Also da hat man wirklich dann auch Trash-Gimmicks dann da. Es war ja auch eine Zeit der Trash-Gimmicks und gerade auch mit dem Start von Hogan. Gut, man hatte vorher, darf man nicht, oder Jim Hurd, auch etliche schlimme Gimmicks. Also das
absolut,
war
ja. Ding-Dongs.
ja, Ratner Man und
Oz,
ja, also.
Oh, Shaggy, du musst aus deinem System jetzt rauskriegen. Komm, hause ja. Alle raus.
Nee, das reicht. Ja, Renegade vielleicht noch, der kam aber später. Den sollte man vielleicht auch, das ist der gute Bogen, um den Bogen zu schließen, zu Hogan. Weil mit Hogan kam ja dann auch sowas wie, man braucht Gegner für Hogan, wie den Dungeon oder so Leute. Oder Verbündete wie früher. Nehmen wir doch Ultimate Warrior, ja, der kann nicht, der ist zu teuer. Nehmen wir den. Also, nehmen wir eine Kopie von dem. So ein bisschen war es ja. Ja, also man hat dann die...
Der Shockmaster.
Man hat dann einfach solche Leute geholt, um gegen Hogan oder an Hogans Seite zu stellen, weil das immer so funktioniert hatte Anfang der 90er, aber das war eine Zeit, wo es eigentlich, obwohl die Einschaltquoten ja gar nicht so schlimm waren, also da hat dann irgendwie hat das bei uns Wrestling-Fans nicht so richtig gezogen, muss man sagen. Also das waren schlechte Gimmicks, die man dazu geholt hat, eine wirkliche Veränderung, die man gesehen hat. Von der alten WCW, die ja wirklich wrestlerisch wirklich was Besonderes war, wenn man da so Wrestler hatte wie die Horsemen, Sting und so weiter, wo es ums Wrestling ging, hatte man jetzt hier eine Veränderung hin zu wirklich ja, den Kind, eine andere Zielgruppe, will ich mal so ganz vorsichtig sagen.
Wir hatten, wo wir gerade bei Renegade gewesen, wir hatten auch Jungle Jim Steel, Shaggy, also das geht auch fast schon so in die Richtung zum Beispiel, ne?
Ja, den habe ich vergessen.
Ja, also das war eine wilde Zeit teilweise eben auch, ne? Und du mochtest doch nicht mal den Booty Man?
Nee, ich mochte nicht mal den Booty Man.
Und die American Males, die hatten das geilste Theme.
Ja, sing mal.
American Males, American Males, American Males, American Males. Kannst du das Team der Ding-Dongs nachmachen?
Nein. Mach mal.
Ich habe keine Ahnung, wie das Team von denen geht. Klar, der Shockmaster und so, das sind halt legendäre Gimmicks und legendär schlechte Gimmicks natürlich, aber die wollen wir heute dann eben nicht sprechen. Shaggy wird irgendwann noch seinen West Texas Rednecks Podcast bekommen. Den planen wir natürlich auch, wie immer. Ihr kennt das, diese Running Gags von Shaggy. Was sind denn dann noch so Charaktere, wo du jetzt sagen würdest, Mensch, die haben mich damals aufgeweckt? Also, was ist denn zum Beispiel mit dem Alex Wright, den wir damals als Wunderkind gesehen haben, der tanzende Deutsche, den wir da gehabt haben, mit der Lederjacke?
Ja, ich weiß nicht, ist das wirklich ein Gimmick? Auf der einen Seite natürlich irgendwie schon, weil der ja auch tanzend zum Ring kam. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Daniel Garcia heute. Also so, der Tanz ist ja auch ganz schön over von Daniel Garcia und der hat es geschafft, sich over zu bringen und Alex Wright, der hat ja auch funktioniert. Also der war für uns Deutsche natürlich toll, dass wir so jemanden dabei haben. Und das Tanzen war ja auch gar nicht schlimm. Es wurde dann aber halt durch die Dancing Fools, und das ist ein anderer Charakter, den wir auch gleich nochmal sprechen werden, das wurde dann so ein reines Tanzgimmick. Also dann hat man ja aus dem Wrestler wirklich diesen, da hat man das Tanzen hervorgeholt und als das Hauptaugenmerk hingestellt. Also wenn man an Alex Wright denkt, dann denkt man nicht nur an das Tanzen. Klar, viele schon, dann fällt einem der Tanz ein, aber der hat ja im Ring auch etliche gute Matches abgeliefert und war unser Vertreter in Amerika.
Das fand ich zur damaligen Zeit super wichtig. Also man kannte das ja damals gar nicht, dass du da Deutsche hast, ne? Und das war ja schon so, dass man, oder auch Europäer, hat es dir super wenig im Wrestling, auch gerade im Vergleich zu heute, ne? Wo du überall quasi Europäer hast, egal ob es aus England, Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung woher, ne?
Ist ja die Frage, ob Engländer Europäer sind, aber ja.
Ja, gut. Also, du weißt, wie ich es meine.
Ja, ich.
Aber das hattest du ja damals wirklich überhaupt nicht. Und dadurch hatte dann eben auch ein Alex Wright wirklich so einen Status quasi, der natürlich auch dann in den Wochenshows nochmal entsprechend präsentiert worden ist. Ich fand ihn damals cool. Ich fand ihn spektakulär im Ring. Das war ein guter Catcher. Du hast angesprochen. Interessante Matches waren da auch immer dabei. Und ich mochte den. Aber wenn du gerade schon die Dancing Fools erwähnst, lieber Shaggy, dann sind wir natürlich jetzt schon im Jahr, ich glaube 95 müsste das ungefähr gewesen sein. Und dann haben wir jemanden wie einen Disco Inferno.
Ja.
Schillernd? Ja.
Ja,
über den Gimmick oder Gimmick Trash? Das ist jetzt die Frage.
Ja, das ist eine gute Mischung aus allem, würde ich sagen. Erstmal ganz kurz nochmal, natürlich sind Engländer auch Europäer, aber natürlich gehören sie nicht zur EU, das ist der Unterschied. Aber ganz klar, bevor da jetzt...
Kontinental-Europa sind sie halt nicht, aber ja.
Bevor da jetzt gleich jemand noch was schreibt. Disco Inferno. Also, ich mochte den sehr. Es hat mir ja auch die Disco-Musik wieder zurückgebracht, die ich vergessen hatte und habe sehr viel Disco-Musik auch gehört. Ich habe den Charakter gefeiert. Natürlich war es auch Trash. Ganz klar. Aber dadurch, dass wir diesen Wrestler hier dahinter hatten, Glenn Gilberti,
ja.
Genau, der den Charakter verkörpert hat, der hat es einfach unglaublich gut gemacht. Also man hat ihm das abgenommen. Der war auch ein toller Wrestler, das kommt ja auch noch hinzu. Und ich fand, dadurch hat er diesen schmalen Grat geschafft, nicht wirklich Trash zu sein, obwohl das Gimmick Trash war. Und dadurch wirkt er auch deutlich schillernder und deutlich interessanter, als es vielleicht jeder andere Wrestler mit diesem Gimmick hätte verkörpern können. Mir hat der super Spaß gemacht. ich fand den überzeugend. Klar hatte der, war das ein auch so ein Chicken Shit hier so ein bisschen auch lange Zeit. Also ich finde, super Charakter ist eher schillernd als trashig und auf jeden Fall denkwürdig.
Das ist das Ding. Ich glaube, ganz viele, die damals die Zeit miterlebt haben, wenn du über Disco Inferno sprichst, du hast sofort das Lied im Ohr. Ich hab's jetzt selber gerade gemerkt, als du geredet hast, so
ja, sing mal.
Hör ich immer nur, ja, lass mich doch nicht die ganze Zeit singen hier.
Doch, mach mal. Also, jetzt kannst du auch nicht mehr aufhören. Jetzt jedes Mal, wenn sowas kommt, musst du heute singen.
Ja, von wegen. Nee,
Disco
also dieses
Fever. Disco Fever. Yeah, yeah, yeah. Und du, aber den Refrain kennst du. Was ist das? He's just a.
You wanna see him shaking, shake his booty. Get down tonight and Oogie. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf habe.
He's just a disco dancing fool. Das war ja sogar auch in der, genau. Cool, jetzt sehen wir beide. Sehr schön. Ach, was ein schöner Podcast.
Ihr seht, das ist heute hier Impro-Theater 2.0.
Na, also in einer der nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall alle unsere Themes, nur noch Themes singen. Das ist der Wochenend-Podcast. Und David wird auf jeden Fall noch Judas singen. Da freuen wir uns drauf. Das wird in irgendeinem der Wochenend-Podcast passieren.
Ja. Also, ich finde, er hat's halt so überzogen, aber zugleich gut gemacht, dass dieser Charakter wirklich, wie du gesagt hast, denkwürdig gewesen ist. Dass er jetzt ein sehr guter Wrestler gewesen ist, geht so. Da gibt's sicherlich bessere. Aber er hat das, was er da darstellen sollte, hat er halt top gemacht. Ich finde, er hat auch gut getanzt. Dieses Outfit, was er dazu gehabt hat, das gehört ja alles zu dieser Präsentation dazu. Ne? Mit den Schlaghosen, mit dem Sakko im besten John Travolta-Style, das Tanzen. Ja. Das war halt Unterhaltung und das gehörte eben auch damals dazu und war natürlich auch ein krasser Kontrast zu dem, was man natürlich in der Vergangenheit von der WCW gesehen hat, was ich gerade angesprochen habe, ne, dunkle Halle, es war erdig und es war härter und sowas. Da war ein Disco Inferno ein riesengroßer Kontrast zu. Zugleich muss ich aber auch sagen, wen ich dann überhaupt nicht mehr mochte, war dann im späteren Verlauf, wo man aus Disco Inferno dann Disco gemacht hat, in Anlehnung an Cisco damals von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß, wie hieß die Band dann damals?
War das nicht Typ Cisco? War das nicht ein Sänger?
Ja, aber der war ja auch Teil von einer R&B-Band damals. Ich weiß nicht mehr genau, wie.
Weiß nicht. Boys to Man im Zweifelsfall.
Nee, das waren sie nicht. Aber ist egal. Aber das hat mir dann überhaupt nicht mehr gefallen, weil da hat man diesem Charakter halt so ein bisschen die Seele geraubt, in meinen Augen. Ne? Naja. Aber das ist auf jeden Fall jemand, über den wir an der Stelle sprechen müssen. Und jetzt sind wir dann auch langsam so in diesem Zeitraum, ja, 95, 96, 97.
Joe Hill war es. Joe Hill, gell? Ja. Joe Hill. Ja, ich musste überlegen, wie hieß die denn nochmal? Joe Hill war das. Geil.
Was ist mit deinem Dallas Page? Auch da jemand, der hat sich auch verändert mit der Zeit, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Also ich meine jetzt nicht die Limousinenfahrer für den Honky-Tonk-Man, sondern ich meine natürlich damit Dallas Page, der ja damals alles und nichts war, so ein bisschen Zuhälter, so ein bisschen Lebemann mit Pelzjacke, Zigarre, Brille und so weiter und so fort. Später ist es ja immer weniger geworden.
Ja, aber da muss ich sagen, den will ich sogar mit Sting in unter einen Hut stecken, weil das war so ein schleichender Wandel, der total logisch war. Also er hat ja immer ein bisschen was von diesem wirklich ja Zuhälter-Gimmick immer mehr abgelegt, aber so vom Style und so weiter ist er ja immer ähnlich auch geblieben. Da hat sich ja nicht so viel verändert und war einfach ein Charakter, wo man auch die Wandlung super schön mitverfolgen konnte auch und am Ende dann als Face, also das hat vom Anfang bis Ende einfach total gut gepasst. Das war natürlich nie so geplant, dass er so einen Wandel vollziehen würde und es war auch, glaube ich, nie gedacht, dass er zu so einem Star heranreifen würde, aber das war so ein schleichender Wandel, der total logisch erzählt worden ist. Also das auf jeden Fall ein Charakter, dem man das auch abgenommen hat. Ich glaube, am Ende steckte sehr, sehr viel vom echten Diamond Dallas Page auch in dem Charakter. Wahrscheinlich schon immer. Wahrscheinlich war das auch so ein privater Wandel, den er selber auch so mitvollzogen hatte. Der hat ja auch einen ähnlichen Background wie Diamond Dallas Page, also wie der Wrestling-Charakter. Also da passt vieles, dass man ihm einfach das auch abgenommen hat.
Einer meiner absoluten Lieblinge damals, ne? Am Anfang wusste ich gar nichts mit dem anzufangen, aber spätestens in seiner Fehde mit der New World Order und wo er dann eben dieses überladene Gimmick immer weniger geworden ist und dann er so ein bisschen dieser People's Champ geworden ist quasi, fand ich halt super geil mit Jeans und Boots, dann auch mit den langen Haaren, einhergehend mit diesem Charakter natürlich auch der Diamond Cutter als Finisher, der ja schon davor aufgebaut worden ist. Der hat halt super, super gut einfach bei mir funktioniert und war jemand, wo ich auch gemerkt habe, okay, manchmal hat man ja so Wrestler, die finden am Anfang Kacke und dann tut sich da was und dann merkst du, wie so deine Prioritäten sich da verändern und wie du verstehst, ach ja, guck mal, da will er hin, jetzt finde ich ihn auf einmal interessanter, ne? Und auch in Diamond Dallas Page natürlich auch am Mikrofon, jemand, der auf jeden Fall schillernd gewesen ist, die Fehde mit dem Booty Man und dem Booty Babe, das war mal außen vor. Weißt du noch, wie damals sein Fitnesstrainer hieß, Shaggy?
Max Muscle.
Korrekt. Ja. Und vielleicht, wenn wir gerade bei Damitas Page sind, dann muss man doch eigentlich hier auch zu unseren Superhelden kommen, oder? Zu unseren Actionfiguren, beziehungsweise Videospielfiguren. Mortis, Glacier und wie sie sich alle hießen, Shaggy. Schillernd? Ja. Denkwürdig? Ja.
Ja.
Trashig?
Ja. Also auf jeden Fall auch. Also das muss man alles leider da unterstreichen. Das hat sehr viel Geld gekostet, hat bei weitem nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber wird von vielen auch schlechter gemacht, als es eigentlich auch war, wie ich finde. Also das hatte schon irgendwie was, aber es hat nicht funktioniert, so wie man es erzählt hatte und hat das ja dann relativ schnell auch fallen gelassen, zumindest so diese, und auch den Charakter Glacier in dem Fall wurde dann nicht mehr so eingesetzt, wie am Anfang auch gedacht war, so eine eigene Welt zu schaffen innerhalb des Kaders. Ich fand die Idee gut. Ich fand auch die Videos super und hatte echt Bock. Und man war nach dem ersten Auftritt von Glacier dann doch etwas ernüchtert. Und man hat, glaube ich, dann von Seiten WCW relativ schnell, vielleicht auch zu schnell, die Reißleine gezogen. Also es hatte was, aber das war auf jeden Fall kein Main-Event-Material. Also deswegen würde ich sagen, hat eine Mischung von allem. Trash, schillernd, aber auch irgendwie trotzdem denkwürdig. Und nicht nur deswegen.
Glacier ja damals an Mortal Kombat angelehnt. Mortis ist eigentlich eher so Masters of the Universe, oder? Also ein bisschen Skeletor-mäßig. Wir hatten Wrath noch, natürlich, ne? Der ehemalige Adam Bomb, wo wir auch bei den Gimmicks sind.
Ja, und Ernest the Cat Miller.
Aber der hatte kein Gimmick.
Nee, deswegen.
Ich kann sagen, James Vandenberg hatten wir noch dabei.
Ja, stimmt. Der war als Manager dabei. Ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst, hatte ich total vergessen. Ja.
Ja, genau, der war auch noch mit dabei. Ich fand das damals ganz witzig, aber ist auch nichts, wo ich komplett begeistert von gewesen wäre. Ich fand Glacier tatsächlich, das war so der den ich mit am interessantesten fand.
Ja.
Das Intro auch mit dem Schnee, also in Anführungsstrichen Schnee, der von oben runtergefallen ist, das war schon geil. Und ich mochte auch diesen MMA-Bezug, den man da gehabt hat, damit hier der kann gut kicken und solche Sachen. Also das war schon was anderes, aber so richtig gezogen hat's dann eben doch nicht. Ja, ein Gimmick, das dann schon funktioniert hat, und das ist ein Name, der auch heute noch gerne und immer wieder oft fällt, ist ein Chris Jericho. Als Lionheart natürlich in die WCW gekommen und als Durchgedrehter aus der WCW wieder gegangen, lieber Shaggy. Auch das eher eine Gimmick-Transformation als wirklich jetzt ein Gimmick, was sich so von jetzt auf gleich manifestiert hat.
Aber das ist ja Jericho bis heute geblieben. Also da gab es ja gar keine Pause. Der hat sich ja immer die ganze Zeit transformiert. Manchmal hat es sofort geklickt, manchmal hat es ein bisschen gebraucht. Auch jetzt aktuell der Learning Tree. Ich finde, das funktioniert überraschenderweise besser als gedacht. Und das war ja damals auch schon so, dass er gezeigt hat, das war ja schon trotzdem was Neues. Also, dass er sich immer neu erfindet. Ich glaube, es gibt keinen Wrestler, der sich so oft so neu erfunden hat und wo es immer funktioniert. The Rock ist auch ein gutes Beispiel, aber bei Lionheart oder bei Chris Jericho in dem Fall war es ja immer so ein logischer Wandel auch. Das war toll. Also, von der Verrückte, der dann auch irgendwann Ralphus an seiner Seite hatte als Bodyguard, der auch optisch sich dann auch immer verändert hatte. Also, andere Klamotten, andere Frisuren, die Palme da in der Zeit, als er dann auch so ein bisschen durchgedreht ist auf dem Kopf. So Sachen, also das war schon ganz, ganz toll. Und da hat man schon gesehen, in dem steckt wirklich ganz, ganz großes Talent. Charisma ohne Zweifel, Ideen, Wrestling-Ideen wie wenig andere. Und also, dass der mal groß durchstarten wird, war klar. Dass es in der WCW aber nicht so sein sollte, war auch klar, weil man auf solche Leute damals nicht gesetzt hatte. Deswegen war für ihn der Wechsel ganz, ganz wichtig. Aber auch dieser Wandel zu dem Man of the Thousand and One Holes. Also so, das war ja auch diese Geschichte, wo er sich auch immer den Gegner angepasst hat, Dean Malenko in dem Fall. Als er da, das ist legendär, wir haben es auch schon oft angesprochen, wo er dann im Ring steht und die Moves, die er kennt, vorliest. Also das war schon toll.
Ja, und der auch die Situation auch für sich immer genutzt hat, wo er auch gesagt hat, so, ja gut, mich kontrolliert ja keiner, ich kann eh machen, was ich will. Dann probiere ich solche Dinge einfach mal, ne? Also dann übertreibe ich halt auch mit meinem Charakter oder fordere Goldberg heraus und solche Geschichten, ne? Was auch nie zu einem Payoff geführt hat, ne? Aber der versucht hat, die Bühne, die er dann doch gehabt hat, doch für sich zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu kreieren. Und ja, natürlich als Lionheart war er eben da, aber war, ich finde, dann auch relativ schnell langweilig. Dann hat er zwischendurch auch dieses Crybaby-Gimmick ja so ein bisschen gehabt, ne? So, ne, alle sind gegen mich so ungefähr. Und irgendwann ist er dann ja komplett umgeschwenkt. Die Fehde mit Leuten wie einem Dean Malenko, mit Juventud Guerrera zum Beispiel, legendär. Und das ist ja einfach immer verrückter geworden mit Ralphus, wie du gerade schon angesprochen hast. Und natürlich waren da auch viele, viele interessante Promos einfach dabei. Und deswegen, also Chris Jericho, auf jeden Fall einer der bestimmenden Charaktere und Gimmicks, die wir da gesehen haben. Einen anderen, der vielleicht so ein bisschen stiller ist, aber auch innerhalb des Vlogs hier unterwegs ist. Shaggy, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wie siehst du denn Billy Kidman? Wir haben Billy Kidman ja erstmal als den Grunge-Buben irgendwie da neben Raven gehabt, der sich kratzt und sich zu wenig wäscht.
Erstmal hatten wir ihn ganz normal noch, bevor er sich da, glaube ich, dem Vlog angeschlossen hat. Man hat ihn
zeitweise
ganz normal gesehen als altglatter Milchbubi. Er wurde dann zum kratzenden Milchbubi, also so der zweite Wandler, aber auch mit Kajal unter den Augen und dem Unterhemd, dem dreckigen Unterhemd, was ja dann noch zu seinem Markenzeichen, also das Unterhemd zumindest dann später aber auch noch wurde, das hat er erst nochmal einige Zeit beibehalten. Ich fand auch das ein schöner Aufbau für jemanden, der noch relativ jung war, der hat da, glaube ich, in der Zeit sehr, sehr viel lernen können im Vlog und der Wechsel dann quasi zum Vlog, innerhalb des Vlogs und dann auch aus dem Vlog heraus, dreimal Vlog gesagt, das war auch schön, also auch das natürlich eine weite Entwicklung. Jemand, der ein toller Wrestler war, aber von nicht unbedingt das größte Charisma hat, aber großen Wrestling-Verstand. Also der hat ja bis heute immer noch auch seine Finger im Spiel bei so vielen Dingen. Der war lange auch World Agent bei der WWE. Also der hat viel gelernt in der Zeit und dem hat der Wandel, glaube ich, auch gut getan.
Absolut. Und natürlich, das war auch ein krasser Wechsel, ne? Der dann ja aus dem Flock raus und dann wirklich zum ultimativen Babyface, du hast es gerade angesprochen, weißes Unterhemd, die Tommy Hilfiger Jeans, die er dann getragen hat und dann einfach als Clean-Cut Babyface lange Zeit unterwegs gewesen ist als einer der Vorreiter der Cruiserweight Division und dann eben auch die Geschichten und Fäden mit der LWO, Matches gegen den Jericho, auch gegen Jericho, garantiert, ja, aber ich meinte eigentlich Rey Mysterio natürlich, Eddie Guerrero und so weiter und so fort. Das war ja auch ein wichtiger Garant quasi, dass du in der Midcard diesen Namen gehabt hast. Und ich finde auch durchaus, dass ein Billy Kidman damals aufgefallen ist, gerade weil er einer der wenigen Amerikaner zwischen den ganzen Mexikanern gewesen ist, die man da so hatten.
Aber was nicht funktioniert hatte, war der Wechsel dann in den Heavyweight-Bereich, also als man ihn dann als Gegner für Hogan auserkoren hatte. Also das hat gar nicht funktioniert.
Das werden wir demnächst noch in Monday Night Watch zu spüren bekommen, wenn wir uns darüber aufregen, was da passiert ist. Kleiner Spoiler an der Stelle. Nein, aber das ist auf jeden Fall jemand, der da einen interessanten Weg gegangen ist, aber dann auch am Ende natürlich in den Mühlen untergegangen ist. Das muss man hier auch ganz klar so sagen. Und das hat gar nicht funktioniert. Genauso wie ganz viele andere Gimmickwandlungen, die wir natürlich dann auch in der späteren Zeit der WCW haben. Dann Mike Awesome, der als Career Killer quasi in die Promotion reinkommt. Hinterher ist er der 70s Guy und dann der Fat Chick Thriller. Dann ist er irgendwann Team Canada. Ja, naja, nicht ganz so geil. Aber wir haben noch so ein paar Namen, Shaggy. Was ist mit Goldberg und was ist mit der NWO?
Ja, ich weiß nicht. Goldberg ist schon irgendwie, wenn man es aus heutiger Zeit betrachtet, ein Gimmick. Aber irgendwie ist es ja einfach der, ja, starke, muskulöse Typ mit dem Spear, der die Leute umhaut. Das war das Gimmick ist ja die lange Siegesserie, die Squash-Matches, Entschuldigung. So, das war ja auch die Hochzeit von Goldberg. Wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig viele denkwürdige, zumindest positiv denkwürdigere Geschichten gab es ja danach, nach der ersten Niederlage auch nicht mehr wirklich.
Weißt du noch sein Heel-Turn?
Der hat nicht funktioniert.
Weißt du noch, als er die Fensterscheibe eingeschlagen hat?
Die Scheibe hat er kaputt gemacht, aber nicht nur die Scheibe, seinen Arm auch.
Weißt du noch, als er Bret Hart weggetreten hat?
Hat er funktioniert, hat Bret Hart aber wirklich weggetreten, aus dem Wrestling-Business.
Ja, das war jetzt auch sehr zynisch gerade, tut mir leid. Aber ja, also ich würde Goldberg tatsächlich aber hier noch, also zumindest zu den Charakteren, glaube ich, muss man in Rechnung. Gimmicks, also er ist halt einer der, die mit diesem Gimmick quasi wirklich eine Karriere gemacht haben, weil sehr oft ist es ja auch so, dass du diesen Monster-Push hast und danach wirst du fallen gelassen. Und er hat eben dann noch was Besonderes mitgebracht, um dieses Gimmick über Jahrzehnte ja wirklich dann auch noch als sein Alleinstellungsmerkmal zu nehmen. Deswegen würde ich den mit dazu nehmen.
Total. Und bis heute, dieses Gimmick wird ja bis heute immer noch auch genutzt. Man denkt immer, wenn es einen neuen, jungen, talentierten Wrestler gibt, den man mit Squash-Siegen starten lässt. Selbst bei Bron Breakker hat man am Anfang ja auch die Parallelen gezogen zu Goldberg. Da geht man ja zum Glück eine andere Richtung, aber so, damit wird immer mit Goldberg dann verglichen. Also bis heute natürlich als Charakter und aber auch in diesem Gimmick, diese Squash-Siege-Serie, denkwürdig.
Ja.
Und die NWO hast du gerade angesprochen.
Genau.
Auch natürlich tolle, interessante Charaktere, zumindest in der Anfangszeit. Später wurden es mehr Charaktere, die nicht mehr so interessant waren. Aber das auch, der Gimmick der Invasion, bis heute unerreicht. Bis heute wirklich hat das Wrestling-Business verändert. Es gibt oft Invasionen, sehen aktuell auch, gibt ja die Vergleiche der Elite zum Beispiel, Jungs bei AEW.
Stimmt.
Da hinkt natürlich der Vergleich mit den NWO-Männern. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also, aber natürlich zieht man da auch immer die Vergleiche. Deswegen auf jeden Fall auch denkwürdige Charaktere und als Invasionsgimmick auch unerreicht. Wahrscheinlich für immer unerreicht.
Ja, genau. Ich würde auch, also wenn wir da schon bei so Gimmicks sind, auch das Flock zum Beispiel ist für mich ein legendäres Stable, was ich auch als sehr, sehr denkwürdiges Gimmick quasi für sich nehmen würde. Also selbst wenn da Ben Hammer dabei gewesen ist. Ne? Ja,
wobei es das natürlich auch schon in Abwandlung auch schon bei ECW gab, quasi.
Ja, trotzdem.
Und das finde ich legendärer. Also das aus dem ist ja dann quasi auch die Blue World Order entstanden, die nicht auch legendär ist im Vergleich zur New World Order. Also genau.
Ja. Und ich glaube, in einem Atemzug mit der NWO muss man, glaube ich, dann auch Hulk Hogan nennen. Da sind wir jetzt so ein bisschen bei den Transformationen angekommen. Weil Hulk Hogan kam als Hulkamania Hulk Hogan zur WCW. Und sein Heel-Turn damals beim Bash at the Beach 96 hat dann im Zuge der ganzen NWO-Geschichte auch wirklich nochmal dafür gesorgt, dass seine Karriere einen anderen Weg genommen hat. Die Karriere der WCW natürlich einen anderen Weg genommen hat. Aber davon abgesehen ist für mich auch Hollywood Hogan ein ganz wichtiger Charakter und Charakterwechsel, Gimmickwechsel für das Wrestling-Business eigentlich auch gewesen. Also mit jemand anders als Hogan hätte die NWO wahrscheinlich nicht funktioniert in der Anfangszeit, oder?
Ja, ganz klar. Also auch selbst wenn Sting gewesen wäre, über den wir auch gleich noch sprechen müssen, hätte das, glaube ich, nicht so funktioniert wie mit Hogan. Und gerade auch der Wandel. Hogan war ja wirklich über ein Jahrzehnt zu dem Zeitpunkt der Nummer 1 Babyface-Wrestler, der Prototyp, der hat Wrestling groß gemacht, der hat Wrestling bekannter gemacht, jeder kannte Hogan, jeder kannte diesen Charakter und dann dieser Wandel und den Mut dann wirklich zu haben, Hogan Heel zu turnen, das war schon groß und dann auch musste er natürlich, er durfte nicht der rot-gelbe Hogan, Hulkster, Hulkamania bleiben, da musste eine Wandlung her, der Bart wurde schwarz, die Klamotten wurden schwarz, die Sonnenbrille wurde schwarz, das Bandana wurde schwarz. Und Hollywood Hogan, klar, der hat jetzt nicht die größte Hollywood-Karriere im Vergleich zu anderen Wrestlern gemacht, aber das war auch ein logisches Gimmick und das war dieser Wandel von dem Hulkster Hulk Hogan zum NWO Hollywood Hogan, der war auch groß und der war extrem wichtig für den Erfolg der WCW. Also ähnlich wie der Hulkamania für den Erfolg der WWF verantwortlich war, war Hollywood Hogan für den Erfolg der NWO und in dem Zuge auch der Einschaltquoten und der größeren Reichweite der damaligen WCW im Vergleich zur WWE entscheidend, total.
Ja, das war ja auch damals wirklich ein What-the-fuck-Moment, ne? Als dieser Turn gekommen ist. Klar, man hat den so ein bisschen kommen sehen. Ich weiß, du hast ihn natürlich schon viel früher kommen sehen, weil der Shaggy, der sieht alles früher kommen. Aber
ja, als Bobby Heenan noch gesagt hat, Rich Light, he's on, wusste ich nicht.
Aber nichtsdestotrotz, du hast dich auch an den Publikumsreaktionen damals gemerkt, die sich ja wirklich betrogen gefühlt haben in dem Augenblick, dass Hogan ihr Heel turnt. Und dann hat man diesen Charakter eben komplett auf links gedreht. Und ich glaube, so muss man es dann auch machen, um das durchzuziehen. Und dann in Verbindung mit der New World Order, die ja auch lange Zeit ungeschlagen gewesen ist, wo man ja auch wirklich das gesamte Produkt diesem Gimmick, dieser Geschichte dann eben auch untergeordnet hat. Und da auch Geduld gehabt hat, weil man gemerkt hat, das funktioniert. Und dadurch hat man dann eben auch andere Leute, die dann im Hintergrund gewartet haben, quasi auch nochmal auf den Podest gehoben, theoretisch. Das hat letztlich den Erfolg eben hier an der Stelle ausgemacht. Und wenn wir jetzt gerade bei der NWO sind, auch noch jemand, der auch in der NWO gewesen ist, den wir aber auch als College-Burschi kennen, lieber Shaggy, das ist natürlich ein Scott Steiner als Teil der Steiner Brothers an der Seite seines Bruders Rick, natürlich ein absoluter legendärer Tag-Team-Wrestler, der aber dann ja auch ausgebrochen ist im Verlauf des Monday Night War. Wir haben die Kooperation mit einem Buff Bagwell zum Beispiel dann gesehen und dann auch die Transformation, so muss man es ja sagen, hin zu Big Papa Pump. Und den will ich jetzt nämlich als das schillerndste Gimmicks hier ankündigen, was Scott Steiner verkörpert hat. Das war damals ein Grund für mich, die damals, wir sind jetzt so 2000, 2001, wirklich schlechte WCW noch zu verfolgen. Ich fand diesen Big Papa Pump Gimmick Charakter fand ich halt unglaublich gut.
Ja, hat auch super funktioniert, hat er auch total gut gemacht und auch der Wandel war ja auch schleichend. Es war ja klar, der Wandel ging mit dem Heel-Turn einher, aber er hat ja schon, als er noch als nicht mehr ganz so klares Face war, auch schon ein bisschen Big Papa Pump Anleihen auch gehabt, mhm, und mit dem Heel Turn dann natürlich der komplette Wandel. Das war toll. Das hat super funktioniert und wahrscheinlich das größte Aushängeschild der späten WCW. Das muss man, glaube ich, sagen. Der wahrscheinlich einzig interessante, wirklich interessante Charakter im Main Event Picture, der späten WCW. Der war cool, der war innovativ, der war neu und der hat einfach bei der WCW, bei der WWE ja leider gar nicht, sehr gut funktioniert.
Natürlich auch ein absolut unfassbarer Look einfach, ne, mit diesen Muskelmassen, die er da draufgepackt hat, garantiert nicht auf natürlichem Wege, muss man hier sagen, aber nichtsdestotrotz hat das damals natürlich super Aufmerksamkeit kreiert und er war ja auch einfach, er war brutal, er war dominant, konnte das gut darstellen, war auch durchgedreht natürlich auf der anderen Seite, dann hast du auch die Frauen mit dabei gehabt, also eigentlich all das, was einen guten Heel auszeichnet, hast du hier mit dabei gehabt. Und dieser Charakter des Big Papa Pump, du hast gerade schon gesagt, auf jeden Fall prägend für die späte WCW. Und dabei ist mir gerade der Name Booker T ins Gedächtnis gekommen, Shaggy. Also der hat ja auch zumindest so ein bisschen die Wandlung durchgemacht. Ich meine, der war Harlem Heat, der war mal bei den Misfits in Action, auch das ein legendäres Tag-Team. Ne? Der war auch mal nur Booker, hallo.
Ja, also da gab es auch einen Wandel auf jeden Fall, aber der Booker T, wie er später war, war ja schon dann gut die facige Variante des Booker T's von Harlem Heat noch, also der größere Wandel kam dann später, glaube ich, eher bei der WWE auch da dann nochmal die Veränderung zum King Booker, das war eine Transformation, hier auch interessant, auch schleichender Wandel, nicht ganz so groß wie bei DDP, aber minimale Veränderungen zu dem, was er vorher war, über Buff Bagwell sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, da war es vielleicht nochmal größer, ja.
Ja, Buff Bagwell, den haben wir ja auch Ewigkeiten quasi gesehen, ne? Als Blutschipper erstmal, als Marcus Alexander
Bagwell. Ja, erstmal als Handsome Stranger auch noch in der Anfangszeit, damit auch rübergegangen, ich glaube, von Smoky Mountain, ich weiß gar nicht mehr, wo er vorher war, oder der USWA, glaube ich, irgendwie da jedenfalls aus der Richtung, noch als maskierter Schönling mit so einer Zorro-Maske, der den Damen Rosen geschenkt hat. Das war ja so am Anfang so dann zu Marcus Alexander Bagwell, ja.
Okay,
hatte ich dann im Team mit Too Cold Scorpio, natürlich. Ja. Ja, das natürlich dann mit dem Patriot, dann mit Scotty Wicks, ja, das war so der Wandel. Und dann zum
American Males, ja.
Ja. Wie ging die Musik nochmal?
American Males, American Males, American Males.
Okay.
So beende ich jetzt einfach den Podcast und singe die ganze Zeit durch.
Die letzten 10 Minuten. Nicht mehr über das Ding. Die letzten 10 Minuten. Und dann natürlich Buff Bagwell eingehen, auch hier mit dem Heel-Turn. Das war schon super. Also der hat auch in der Midcard gut funktioniert, aber auch nur ausschließlich bei der WCW.
Ja, der hat auch damals so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal gehabt, ne? Auch so von seinem Look her mit diesem Zylinder, den er damals gehabt hat, wo oben drauf sein Gesicht gewesen ist und ich mochte das Theme von dem, der hatte einen spektakulären Finisher gehabt, der hatte schon so ein bisschen was Besonderes, ich hab's in Monday Night Watch gesagt, ich hatte irgendwie damals so die Verbindung Buff Bagwell, Shawn Michaels, aber natürlich fehlte einem Buff Bagwell da sehr viel im Ring, einfach um die Größe eines Shawn Michaels zu erreichen, muss man hier ganz klar sagen. Aber irgendwie so dieses Pretty Boy, Outgoing, ein bisschen drüber, das war so meine Parallele da und ist auf jeden Fall auch einer der Charaktere, der war ja omnipräsent im Prinzip im WCW-Programm für also über 10 Jahre, das musst du mal überlegen, ne? Schwere Nackenverletzung natürlich noch gehabt zwischendurch, aber überleg mal, wie lange der bei der WCW gewesen ist damals und welchen Weg der quasi gegangen ist. Also
ja, total. Also auf jeden Fall muss man den, wenn man gerade über Transformationen auch spricht, definitiv erwähnen und auch ein schillernder Charakter, auf jeden Fall.
So, haben wir noch jemanden, Shaggy, bevor wir zum Stinger kommen?
Na, lass uns, ich glaube, einige kleine, die mir jetzt aber auch gerade nicht einfallen, lass uns tatsächlich hier direkt über Sting reden.
Dass du nicht über Kurt Hennig und die West Texas Rednecks sprechen möchtest, wundert mich.
Ja. Okay. Warum? Also was auch das hier, Cowboys einfach, also das ist ja jetzt auch nichts Neues gewesen. Klar, das waren Country-Stars so oder Country-Sänger, Stars weiß ich nicht genau, aber doch gar nicht so unerfolgreich auch mit dem Song. Aber auch das natürlich eher trashig, also muss man so ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber da kann man auch, da muss man in dem Zusammenhang dann auch die Filthy Animals, die Misfits in Action und erwähnen. Und das war, glaube ich, eigentlich alles, wenn man ehrlich ist, nur Trash.
Ja, ich glaube auch. Und da wollen wir heute ja nicht ganz so drüber sprechen, sondern es geht ja dann wirklich um die denkwürdigen Gimmicks und jetzt auch die Transformation vom Stinger damals. Also ich glaube, jeder, der die WCW Anfang der 90er eingeschaltet hat, der wird von Sting sofort begeistert gewesen sein. Das ist so ein Charakter, der gerade bei jüngeren Zuschauern so gut ankommt mit der Gesichtsbemalung damals, diese blonden Haare, die Musik.
Der blonde Bürstenhaarschnitt, ja, der Bürstenhaarschnitt. Mit, am Anfang hatte er noch dieses Schwänzchen hinten. Hattest du, glaube ich, auch mal, oder hast du das nicht mehr erzählt?
Ich hatte auch mal ein Zöpfchen hinten, ja.
Ja, so ein Schwänzchen.
Da war ich aber auch so 13, 14 oder sowas.
Ja, das denken wir älter. Aber das ja, stimmt. Die Musik, die auch, der hat herausgestochen aufgrund seines Stils auch so ein bisschen. Der war einfach was Besonderes, Neues. Und da hat man gesehen, das ist ein upcoming Star auch. Und da hat man relativ schnell ja auch Finger auch gesetzt.
Ja, diese Energie, die der auch einfach mitgebracht hat, ne, das ist was ganz Entscheidendes für mich gewesen damals, ne. Also der war ein solider Wrestler, der war kein herausragender Wrestler, aber er war ein solider Wrestler und der das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Und du hast dich da abgeholt gefühlt auf eine gewisse Art und Weise. Es war jemand, mit dem du dich irgendwie identifizieren konntest. Das war wie ein Superheld im Prinzip. Und die Aktion, die er gezeigt hat, die Splashes in die Ecke vom Top Rope, auch diese Never Give Up Attitüde, die er dann in den Matches gegen Vader gehabt hat, ne, wo er getaumelt ist, die Schläge eingesteckt hat und so weiter und so fort. Das war schon was Großes. Natürlich auch der Aufbau mit Flair vorher noch und so. Absoluter Franchise einfach von der WCW. Aber dann sollte ja auch irgendwann der Bruch kommen. Ne? Wir erinnern uns dran, Lex Luger kommt in die Promotion. Es ist nicht 100% klar, wohin ein Stinger tendiert. Geht er eher in Richtung seines besten Freundes wieder, Lex Luger, der aber damals hier gewesen ist, oder in Richtung der Hulkamania zum Beispiel. Und als dann die NWO aufgetaucht ist, Shaggy, hat sich ja dann alles komplett gedreht. Und dann gab es ja die Zweifel daran, ist Sting jetzt wirklich loyal zur WCW oder ja, geht er doch, wie so viele andere, zur NWO über? Und letztlich hat diese Geschichte dann eine der, ich glaube, wichtigsten Gimmick-Transformationen der Wrestling-Geschichte eingeläutet.
Ja, gerade diese Phase, wo er dann auf sich alleine stand und das Gefühl hatte, ja gut, wem kann er jetzt noch trauen? Ihm traut niemand von Seiten seiner Freunde. Und dann gab es diese Geschichte, wo er sich komplett erstmal zurückgezogen hat. Man hat ihn erstmal nicht gesehen und dann über wirklich, ja, ja, bis er dann, oder so lange war es, bis er wieder gewrestelt hat, glaube ich, mindestens, dass man ihn immer mal wieder gesehen hat, vor allem unter den Dächern der Halle und dann auch mit einer neuen Transformation, mit dem The Crow, an dem Film, der jetzt übrigens jetzt bald wieder ins Kinos kommt mit dem Remake, angelehnten Film. Also das war was ganz, ganz Besonderes. So etwas hat man, so einen Aufbau auch noch nie vorher gesehen und so einen Wandel, auch das ja nicht von 0 auf 100, sondern wirklich ganz langsam und logisch erzählt und bis er dann wieder in den Ring zurückgegangen ist, hat wirklich ein Jahr gedauert.
Der Bruch kam ja quasi bei Fall Brawl 96 damals, ne? Wo es ja das Match zwischen der NWO damals gegeben hat und der WCW, Wargames Match, Hogan, Scott Hall, Kevin Nash und dann der NWO-Sting, wie es sich dann im Match herausgestellt hat, gegen Lex Luger, Ric Flair, Arn Anderson, und dann kam eben zu guter Letzt Sting rein, hat alles aufgeräumt und klärt dann hier quasi den Ring, sodass die WCW eigentlich gewinnen müsste. Und dann geht's Ding einfach, weil er sich eben vorher nicht verstanden und nicht bestätigt gefühlt hat sozusagen, ne? Weil seine Freunde haben ihm nicht vertraut. Und das hat dann diese Sinnkrise quasi in ihm hervorgerufen. Und dann so langsam diese Evolution zu dem Crow-Sting, du hast es gerade eben schon gesagt, der sich dann da manifestiert hat, das war schon einfach herausragend erzählt und das war einfach so interessant, auch diese Entwicklung zu sehen, auch dass der immer nur da stand und du wusstest gar nicht genau so, auf welcher Seite steht der denn? Und als er dann das erste Mal wirklich Position bezogen hat gegen die NWO, war das ein riesengroßer Augenblick natürlich. Gut, wir wissen auch, wenn wir dann Richtung Starrcade 97 gehen, das hat man leider ziemlich verdödelt, um es da vorsichtig auszudrücken, das war ganz grauenvoll. Aber Sting in beiden Inkarnationen, sowohl als Surfer-Sting, wie es ja so gemeinhin heißt, als auch als Crow-Sting, einfach absolute Aushängeschilder der Promotion und absolute Gründe dafür, weshalb du diese Promotion eingeschaltet hast. Und von der Persönlichkeit her und von der Ausstrahlung her war der einfach unglaublich gut und, wie gesagt, ein Aushängeschild für die Promotion und diesen Weg, den er da beschritten hat, der war bis heute denkwürdig. Na gut, man muss auch sagen, dann haben wir noch so geile Matches gehabt, wie dieses Match gegen Vampiro damals mit, ne, das Human Torch Match hieß das, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Es gab doch auch mal irgendwas mit dem Hund, wo vom Hund angegriffen worden ist.
Das weiß ich leider nicht mehr oder zum Glück nicht mehr. Ja, da gab auch noch den Wolfpack-Sting, der auch nicht richtig, also damals haben wir vielleicht das cool gefunden, aber eigentlich hat es auch nicht funktioniert. Aber trotzdem hat Sting auch, das war eine logische Transformation, auch das Wolfpack. Er hat in die Zeit dann auch irgendwie auch gepasst. Auch da war, konnte man zumindest erklären, warum Sting sich jetzt so gewandelt hatte. War zwar nicht mehr logisch und kohärent mit dem Co-Sting vorher, aber so, es hat dann trotzdem auch irgendwie noch gepasst. Was ich aber auch noch cooler fand, dann nachher später der Wechsel zum Joker-Sting bei TNA. Auch das hat er ja auch total logisch gut erzählt, auch vom Stinger. Aber hier gerade der Wandel vom Surfer zum Crow-Sting, das war schon wirklich groß und eine der krassesten, besten Transformationen, vielleicht ähnlich vergleichbar mit der Undertaker-Transformation, die auch immer mit der Zeit ging. Also das hat super gepasst.
Ja, und ich glaube auch Sting wahrscheinlich das wichtigste Gimmick und der wichtigste Charakter in der WCW-Geschichte. Soweit würde ich einfach mal gehen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Oder noch Hogan.
Nee, Sting. Sting und natürlich auch, irgendwie auf jeden Fall auch, aber auf der, als Gegenpart Ric Flair.
Ja. Stimmt, Ric Flair muss man natürlich auch mal nennen. Der ist auch schillernd, ohne Zweifel, wie du schon eingangs erwähnt hast. Aber über den haben wir schon so viel gesprochen in verschiedenen Podcasts.
Der ist immer noch schillernd und denkwürdig.
Ja, aber auf unangenehme Art und Weise.
Ja.
Das muss man sagen. Nichtsdestotrotz einer der wichtigsten Wrestler aller Zeiten und jemand, der natürlich auch mit den Four Horsemen die WCW absolut geprägt hatten. Auch innerhalb des Monday Night Wars dürfen wir auch nicht vergessen. Also auch die WCW hat ja dann nochmal wirklich auch bei der Horseman Reunion damals große Ratings gezogen. Und den muss man hier garantiert auch nochmal ganz kurz erwähnen, zumindest wie wichtig auch ein Ric Flair für die WCW gewesen ist. Ja, Shaggy, schon fast ein bisschen merkwürdig, dass wir gar nicht so in so einen Gimmick-Trash hier eingetaucht sind, oder? Wenn man über die WCW spricht und Gimmick.
Ja, das war ja eingangs haben wir das ja auch extra so auch gesagt, dass wir das nicht wollen. Fällt einem natürlich schwer, wenn man über diese ganzen Gimmicks auch nachdenkt. Vielleicht können wir da trotzdem irgendwann ja nochmal drüber reden. Es schadet ja nicht, einfach nochmal über Trash-Gimmicks zu sprechen. Wir haben uns verändert. Die Wrestling-Welt hat sich verändert.
Ganz genau. Ja, und falls ihr noch was da hinzufügen möchtet, ne, zum Beispiel, was sind eure favorisierten WCW-Gimmicks gewesen, die wir vielleicht nicht genannt haben oder die wir auch genannt haben, schreibt es natürlich gerne bei YouTube in die Kommentare, kommt auf unserem Discord, diskutiert da mit uns. Ich glaube, das wird am besten in den Classic-Kanal passen. Ich bin trotzdem dabei, das war trotzdem eine geile Zeit, auch wenn man jetzt in der Retrospektive so ein bisschen über die Zeit lästert, ne, über die Charaktere. Das war schon eine besondere Zeit, um auch Wrestling-Fan gewesen zu sein. Und deswegen lieben wir die WCW ja auch auf eine gewisse Art und Weise und featuren die hier auch im Podcast immer wieder gern mit Formaten oder wie jetzt Podcasts wie jetzt diesem hier, Shaggy, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv lohnt sich auch immer mal alte WCW-Sachen zu schauen. Machen wir ja auch immer mit Markus zusammen. Das ist auch meistens ein Highlight. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode auch da.
Ganz genau. Und die wird es dann in den kommenden Wochen geben. Nächste Episode Monday Night Watch ist nämlich bereits im Kasten. Die haben wir schon vorproduziert. Und an der Stelle noch mal ganz kurz hier die Programmhinweise. Wer es noch nicht gesehen hat, auf unserem YouTube-Kanal gibt es ganz aktuell das Watch-Along zum Royal Rumble 2000. Das haben wir da aufgrund des Tippspiels, des vergangenen WWE-Tippspiels veröffentlicht. Free for all. Außerdem, wer es als Podcast haben will, kann auch auf unsere Kanäle bei Steady und Patreon gehen. Die Beiträge sind offen. Ihr könnt euch da die MP3-Datei einfach runterladen oder könnt ihr euch über die App oder direkt über die Website anhören. Könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Nächste Woche gibt's auf dem YouTube-Kanal von Headlock außerdem was ganz, ganz Besonderes, auch was Nostalgisches, nämlich ein Interview mit Jimmy Mouse of the South Heart, was ich mega cool finde, dass die lieben Freunde von 2K das möglich gemacht haben. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Das Interview habe ich bereits führen können, das ist schon im Kasten und das geht dann am 26.06. auf YouTube online. Und in der kommenden Woche machen wir hier eine kleine Pause. Der Grund ist ganz einfach, ich ziehe um und aktuell ist es dann einfach ein bisschen schwierig, hier dann noch die Inhalte nachzuproduzieren. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir einfach da einen Podcast aus dem Supporter-Bereich dann hier reinschieben. Was das sein wird, das ist eine kleine Überraschung. Das werde ich dann noch in den kommenden Tagen entscheiden. Ihr könnt euch da aber drauf freuen. Auf jeden Fall dann Sonntag hier auch im Free-Bereich, wie gewohnt, eure Podcast-Dröhnung zu bekommen, bevor es dann in der drauffolgenden Woche weitergeht mit der aktuellen Berichterstattung. Forbidden Door ist natürlich da ein ganz großes Thema. Und nicht zu vergessen, auch Money in the Bank steht ja vor der Tür. Und da werden wir natürlich dann auch Preview und Review am Start haben, wie das von uns gewohnt ist und wie er das von uns erwartet. Und wenn er uns weiterhin unterstützen möchte, könnt ihr es gerne tun. Patreon, Steady und natürlich bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mir bleibt an der Stelle gar nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, Der Pro Wrestling Podcast.